und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About. Ich bin Laura.
Und ich bin Franzi. Wir studieren beide Tiermedizin und möchten euch hier verschiedene Fakten, Krankheitsbilder, Studien und allgemeine Themen aus der Veterinärmedizin näher bringen. Der Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt in keinem Fall den Gang zum Tierarzt oder zur Tierärztin.
So, heute haben wir uns eine Folge rausgesucht, beziehungsweise eigentlich wollten wir was anderes machen. Wir wollten eigentlich auf ein Krankheitsbild eingehen, haben dann aber gemerkt, dass man irgendwie dafür doch noch einiges an Physio und so weiter erklären sollte. Und dann haben wir uns entschlossen, einfach mal eine Physio- und Pathophysio-Folge zu machen, sowas in der Art. Und den Valentinstag haben wir verpasst, aber nichtsdestotrotz geht es jetzt heute mal ums Herz. Und zwar ganz am Anfang erzähle ich euch mal was zur Herzanatomie. Und zwar, das Herz ist ja wohl bekannt ein Hohlorgan. Das ist eine Druck- und Saugpumpe. Und wir haben natürlich verschiedene Räume eben, diese Hohlräume. Wir haben zwei Vorhöfe, zwei Kammern, jeweils dazwischen ein Septum. Und verschiedene zuleitende Gefäße und ableitende Gefäße. Und zwar haben wir einmal die Vena cava cranialis und die Vena cava caudalis und die Venae pulmonalis. Die sind die zuleitenden Gefäße. Und die ableitenden Gefäße ist der Truncus pulmonalis in die Aorta pulmonalis und natürlich die Aorta. Die ganzen Wege bzw. die ganzen Räume sind getrennt durch Klappen. Und zwar haben wir da einmal die AV-Klappen, die Atrioventrikularklappen zwischen Vorhof und Ventrikel. Das ist einmal die Mitralklappe und einmal die Tricuspidalklappe. Und dann haben wir noch die Semilunarklappen. Das ist einmal die Pulmonalklappe und einmal die Aortenklappe. Das Blut hat natürlich eine gewisse Flussrichtung. Und zwar ist es jetzt eigentlich egal, wo man irgendwie anfängt, aber irgendwo muss man ja anfangen, den Kreislauf zu beschreiben. Und zwar fließen einmal aus der Lunge über die Venae pulmonalis das Blut in das linke Atrium. Von dort aus dann über die Mitralklappe in den linken Ventrikel und aus dem linken Ventrikel über die Valva aortae, also die Aortenklappe, in die Aorta und damit in den großen Körperkreislauf. Aus diesem großen Körperkreislauf über die Vena cava cranialis und die Vena cava caudalis fließt das Ganze dann wieder in das rechte Atrium. Von dort aus über die Tricuspidalklappe in die rechte Kammer und aus der rechten Kammer über den Truncus pulmonalis in die Lunge. Also über die Aorta pulmonalis.
Arterie.
Und, Arterie pulmonalis in die Lunge. Und das ist dann der Lungenkreis, also der Lungenkreislauf bzw. der kleine Kreislauf. Das Herz hat natürlich auch verschiedene Wandschichtungen. Und zwar hat es drei Schichten. Einmal das Endokardium bzw. Endokard, das ist die Innenauskleidung. Dann haben wir das Myokardium oder auch Myokard. Das ist die Muskelschicht. Und dann haben wir das Epikardium, das ist der Serosa-Überzug. Das Herz liegt in einem Beutel, das sogenannte Perikard. Dieses Perikard hat mehrere Schichten, das ist nicht sonderlich dehnbar. Das ist beispielsweise wichtig bei einem Perikarderguss. Und deswegen kann es da dazu kommen und kommt dann zu der Problematik. Wir erzählen euch nachher auch was zum Perikarderguss. Und dieser Herzbeutel dient der Lagestabilität des Herzens und vermindert zum Beispiel auch die Reibung bei der Herzaktion.
Und das ist mein Stichwort, nämlich die Herzaktion. Die Funktion des Herzens ist ja, das Blut in den Körper zu pumpen. Und das wird ganz einfach in zwei verschiedenen Phasen eingeteilt, diese Pumpfunktion. Wir haben nämlich einmal die Systole, das ist die Auswurfphase, wo das Blut ausgeworfen wird aus dem Herz in die großen Gefäße, und einmal die Diastole. Das ist die Füllungsphase, also die Zeit, in der sich die Ventrikel mit Blut füllen. Füllung und Auswurf passiert aufgrund von sich ändernden Druckverhältnissen. Das ist ganz wichtig. Wir starten jetzt einfach mal mit der Diastole. Der Ventrikel füllt sich nämlich in der Diastole. Das Blut fließt also aus den Vorhöfen in den Ventrikel, also in die Kammer, erst passiv und dann durch die Vorhofkontraktion. Dabei sind die Tricuspidal- und die Mitralklappe offen, Pulmonalklappe und Aortenklappe geschlossen. Dabei ist die Ventrikelmuskulatur entspannt. Also quasi kann das Blut ganz einfach in den Ventrikel fließen und die Ventrikelmuskulatur ist dabei locker. Am Ende der Diastole, also am Ende von der Füllungsphase, schließen dann Mitral- und Tricuspidalklappe, sodass für ganz kurze Zeit alle vier Klappen geschlossen sind. Und ab da beginnt dann die Systole, nämlich mit der, das nennt sich so, isovolumetrischen Kontraktion. Also, alle vier Klappen sind geschlossen, die Ventrikelmuskulatur kontrahiert sich. Ventrikel sind ja gefüllt, deswegen heißt das Ganze isovolumetrisch, weil sich im ersten Moment das Volumen in den Ventrikeln nicht verändert. Durch die Kontraktion ändert sich aber der Druck im Ventrikel und dadurch öffnen sich Pulmonal- und Aortenklappe und das Blut wird ausgeworfen durch Pulmonal- und Aortenklappe. Das Ganze passiert dann so lange, bis der Druck in dem Ventrikel wieder abfällt und die beiden Klappen, also Pulmonal- und Aortenklappe, wieder schließen. Das ist die Systole. Und während der Systole füllen sich die Vorhöfe auch wieder. Das passiert dann zeitgleich. Sobald die Klappen wieder geschlossen sind, beginnt die Diastole von vorne. Und zwar gibt es auch während diesen beiden Phasen zwei Herztöne, die dabei entstehen. Einmal bei der isovolumetrischen Kontraktion, also am Beginn der Systole. Das macht einen Herzton und der zweite Herzton entsteht durch den Schluss der Seminularklappen am Anfang von der Diastole bzw. am Ende von der Systole. So. Da wir jetzt schon gerade von Herztönen gesprochen haben, reden wir auch einmal ganz kurz über die Auskultation des Herzens. Das ist eine unfassbar wichtige Untersuchungsmethode und zum Teil auch ein Teil der klinischen Allgemeinuntersuchung. Physiologischerweise möchten wir bei Hund und Katze zwei Herztöne hören. Pathologisch sind allerdings Herznebengeräusche oder Herzgeräusche. Sobald man von Herzgeräuschen spricht, meint man damit einen pathophysiologischen Vorgang. Der erste Herzton entsteht eben durch die isovolumetrische Kontraktion zu Beginn der Systole, wird also auch systolischer Herzton genannt. Der zweite Herzton ist der diastolische Herzton und sollte heller klingen als der erste Herzton. Und der entsteht eben durch den Schluss der Seminularklappen, also von Aorta und Pulmonalklappe. Deswegen wird er auch zum Beispiel Klappenton genannt. Und das sollte sich ungefähr so anhören. Lup-dup, 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 lup-dup.
Sehr schön.
Oder? Das ist toll. Genau, die zwei Herztöne sollte man bei einer Auskultation hören. Herzgeräusche sind, wie gesagt, pathologisch und entstehen durch Verwirbelungen. Die können entweder systolisch, diastolisch oder kontinuierlich sein. Bei einem kontinuierlichen Herzgeräusch spricht man auch von einem Maschinengeräusch, weil sich das anhört wie eine Maschine. Ich möchte das eigentlich jetzt nicht vormachen, aber es brennt mir so ein bisschen auf der Zunge. Ich lasse es aber. Es gibt auch diskontinuierliche Herzgeräusche. 95% der Herznebengeräusche sind systolisch. Also wenn ihr ein Herznebengeräusch hört, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es ein systolisches Nebengeräusch ist. Man kann diese Herznebengeräusche auch einteilen. Allerdings finde ich, dass diese Einteilung etwas subjektiv ist, in welche Kategorie man das jetzt einteilt. Aber es hat sich so eine Einteilung etabliert, und zwar die Einteilung 1 bis 6. Also wenn ihr ein Herznebengeräusch habt, teilt ihr ein, Herznebengeräusch systolisch zum Beispiel, 1 von 6. Man macht das daran fest, welche Kategorie oder welche Einteilung das bekommt, wie gut hörbar die Herznebengeräusche sind. 1 ist zum Beispiel kaum hörbar, ist nur ein minimales Geräusch und hört man auch nur in einem leisen Raum. Das Ganze steigert sich dann bis 6 von 6, das ist dann extrem laut und hörbar ohne Stethoskop, also ohne dass man Kontakt mit der Thoraxwand hat. Die Mitte ist dann 3, das ist eine moderate Lautstärke und ab da wird es halt immer mehr, also es wird immer lauter und es gibt sowas wie einen Thrill, also dass man das sogar fühlen kann. Also wenn man die Hand auf die Thoraxwand legt, dass man sogar schon das Herznebengeräusch fühlen kann. Genau, 1 bis 6 ist die Klassifizierung, damit man sich unter Kollegen oder im Bericht klar ausdrücken kann, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie stark das Herznebengeräusch ist, ob sich verschlechtert zum Beispiel bei Nachfolgeuntersuchungen. Wenn man ein Herznebengeräusch feststellt, kann man das einteilen in systolisch oder diastolisch. Also zum Beispiel ein Herznebengeräusch nach dem ersten Herzton wäre dann zum Beispiel systolisch. Also sowas wie lüpp-stupp, 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 lüpp-stupp wäre ein systolisches Nebengeräusch. Ein diastolisches Nebengeräusch kann man zum Beispiel beim Pferd besser hören, weil die Herzfrequenz einfach viel niedriger ist. Und das wäre dann lüpp-dupp-tschuh, lüpp-dupp-tschuh, lüpp-dupp-tschuh. Hallo, es ist halt super. Ja. Und wenn man ein systolisches Herznebengeräusch hört, dann kann das darauf hindeuten, dass entweder eine der Atrioventrikularklappen eine Insuffizienz hat oder eine der Seminularklappen eine Stenose. Bei einem diastolischen Herzgeräusch ist die Insuffizienz bei den Seminularklappen oder
nicht. Du sagst jetzt schon zum dritten Mal Seminular.
Seminularklappen. Ich sage einfach in Zukunft nur nach Pulmonale oder Aortenklappe. So. Und eine Stenose der AV-Klappen bei dem diastolischen Herzgeräusch. Kurz zur Differenzierung von Insuffizienz und Stenose. Eine Insuffizienz ist, wenn die Klappen nicht richtig schließen und eine Stenose, wenn die Klappe nicht richtig aufgeht. Das war jetzt extrem unwissenschaftlich ausgedrückt, aber zum Verständnis.
Nee, ich finde das ziemlich gut getroffen.
Oder?
Ja. Gut.
Genau. Verwirbelungen entstehen nicht nur durch morphologische Veränderungen, machen aber Herznebengeräusche. Ein Herznebengeräusch kann zum Beispiel auch entstehen durch eine Anämie. Das Ganze hat einen physikalischen Hintergrund. Es gibt da so eine lustige Formel, die wir alle für Physik gelernt und danach sofort wieder vergessen haben. Wichtig ist, dass zum Beispiel durch eine Anämie auch ein Herznebengeräusch ausgelöst werden kann, was dann, wenn die Anämie im Optimalfall wieder beseitigt wird, auch das Herznebengeräusch dann mit weggeht. Das liegt daran, dass weniger feste Blutbestandteile bei einer Anämie im Blut vorhanden sind und das Fließverhalten sich dadurch ändert und dadurch kann es eben zu vermehrt Verwirbelungen kommen.
Viskosität ist, glaube ich, da das Stichwort, genau, oder?
Genau, die Viskosität. Ja. Fließverhalten ist doch auch Viskosität, oder? Nur auf schlau.
Bestimmt, ja.
Gut. Wie auskultiere ich ein Herz? Und ja, es heißt auskultieren und nicht, wie kultiere ich ein Herz aus, weil das von dem lateinischen Begriff auskultare kommt. Ich sage das, weil ich selber früher falsch gesagt habe. Ja, also, wie auskultiere ich ein Herz? Es gibt die Papstregel, und zwar P-A-B-S-T, also nicht wie der Papst aus Rom, sondern mit B statt P in der Mitte. Und das beschreibt, von welcher Seite man anfängt und welche Klappen man in welcher Reihenfolge hört. Man startet auf der linken Seite unter der Schulter, laut Literatur ungefähr auf Höhe des dritten Interkostalraums. Habe ich noch nie gezählt, ehrlich gesagt. Ich habe immer unter der Schulter angefangen und dann gehört, wo ich es am lautesten höre. Und da hört man die Pulmonalklappe und die Aortenklappe. Dann rutscht man mit seinem Stethoskop ein Stück weiter nach Kaudal, laut Literatur ungefähr Höhe des sechsten Interkostalraums. Da hört man dann die Bikuspidalklappe am besten, also B. Dann kommt S wie Seitenwechsel auf die rechte Seite des Tieres und geht dann nach rechts hinten, wieder ungefähr Höhe des sechsten Interkostalraums. Und da hört man dann die Tricuspidalklappe. Ehrlicherweise habe ich, wie gesagt, noch nie in Interkostalraum gezählt. Und ich setze einfach immer links unter der Schulter an und höre dann, führe das Stethoskop über die Thoraxwand und versuche dann zu hören, wo das Punktum Maximum von den Herztönen ist oder von einem Herzton oder von einem Herznebengeräusch. Und wir reden hier jetzt auch von einem Hund, weil bei der Katze sieht die Sache schon wieder was anders aus, weil das Herz eine andere Lage hat als beim Hund und da hört man eigentlich das Herz besser ab, so parasternal, also relativ nah am Brustbein und da sind die Abstände auch einfach ein bisschen kleiner als beim Hund, also da von Interkostalräumen zu reden, finde ich schwierig, also am besten das Stethoskop an die Thoraxwand aufsetzen und dann langsam über die Thoraxwand nach Kaudal führen oder ein bisschen versuchen, wo man es am lautesten hört. Wenn wir uns das Herz anhören, dann beurteilen wir nicht nur, ob da Herznebengeräusche sind, sondern wir schauen auch, wie ist die Frequenz, wie ist die Intensität. Haben wir einen regelmäßigen Rhythmus, sind beide Herztöne voneinander gut abgesetzt und haben wir Herznebengeräusche. Die Kardiologen fühlen auch während der Auskultation noch den Puls, und zwar an der Arteria femoralis, also an der Innenseite des Oberschenkels, und achten dann darauf, gibt es Abweichungen zwischen dem, was man hört und was man fühlt. Wie ist der Puls? Ist der pochend? Ist der schwach? Das kann einem auch schon Aufschluss geben über eine kardiale Grunderkrankung, die vielleicht vorliegt. Wenn ihr jetzt im Notdienst seid und das Herz abhört oder abhören wollt und ihr hört einfach zum Verrecken kein Herz, dann kann das unterschiedliche Ursachen haben. Also entweder eine Abschwächung der Herztöne durch eine fortgeschrittene Herz- und Kreislaufschwäche. Es kann aber auch andere Ursachen haben, wie zum Beispiel einen adipösen Hund, dass einfach das Herz nicht mehr so nah an der Brustwand oder nicht mehr so nah an der Brustwand aufliegt, weil da so viel Fett dazwischen ist. Oder aber die Brustwand ist verdickt. Oder aber, das ist jetzt der kritischere Fall, es gibt diverse Ergüsse in Körperhöhlen. Also da ist zum Beispiel der Thoraxerguss zu nennen oder der Perikarderguss. Beide Formen der Ergüsse schwächen die Herztöne ab, weswegen man die einfach nicht mehr so gut hören kann.
Ja, oder man hört eben nur noch so einen dumpfen,
genau,
dumpfen Herzton. Und genau, wir haben ja diverse Erkrankungen des Herzens und wir könnten hier wirklich mehrere Tage lang sprechen, glaube ich, wenn wir das alles besprechen würden. Aber es gibt natürlich ganz allgemein die Möglichkeit, wann man denn an dein Herz denken sollte. Also wann sollte ich einen Verdacht haben, dass mein Tier eventuell eine Herzerkrankung hat. Also Franzi hat gerade gesagt, die Herztöne, wenn die beispielsweise abgeschwächt sind, dann sollten wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken, über die Dinge, die Franzi gerade gesagt hat. Also beispielsweise so ganz klassischerweise Perikarderguss, was ja dann sekundär der Fall sein kann aus diversen Ursachen, aber auch, wenn wir überhaupt Herzgeräusche haben, wenn wir Rhythmusstörungen haben, wenn wir einen positiven Venenpuls haben oder wir ein vergrößertes Herz sehen, beispielsweise im Röntgen, dann könnten wir den Verdacht äußern, dass das Tier eine Herzerkrankung haben könnte. Zusätzlich sollten wir an das Herz denken, wenn das Tier unter Synkopen leidet, also einfach umkippt, also Ohnmachtsanfälle hat, arterielle Pulsveränderungen, also wenn der Puls besonders stark ist oder schwach ist, wenn die häufig einen Husten haben, ungeklärter Ursache, auch gerade bei Anstrengung natürlich, Dyspnoe, also Husten. Wenn die wirklich unter Atemnot leiden.
Bitte? Husten aber nur beim Hund. Husten ist bei der Katze keine Indikation von Herzproblemen.
Richtig.
Important.
Genau, allgemein geringere Belastbarkeit zeigen, wenn die eine Umfangszunahme vom Abdomen haben, was natürlich wirklich super viele Ursachen haben kann. Und wenn die natürlich Zyanose, also zyanotische Schleimhäute zeigen, wenn die blau werden, dann sollte man definitiv dran denken, dass der vielleicht was mit dem Herzen haben könnte. Genau. Alles, was physiologisch ablaufen kann, kann natürlich auch pathologisch ablaufen. Und ja, wenn das Herz seine physiologische Funktion nicht mehr bewerkstelligen kann, aus diversen Gründen, dann kann es zum Beispiel zu Rückstauungseffekten kommen. Das heißt, dadurch kommen dann sekundäre Bilder zutage. Und das heißt, wir haben einfach einen Rückstau von Blut in andere Gebiete des Körpers, beispielsweise in den großen Kreislauf oder dann eben in den kleinen Kreislauf. Da spricht man dann von einer Kongestion, also wenn es dann soweit ist, von einem kongestiven Herzversagen. Das sagt aber natürlich nichts über die Ursache aus. Bei einem Rechtsherzversagen haben wir eine Stauung in die systemischen Venen. Eine Kongestion von der Leber und oder von der Milz. Da ist so der ganz klassische, das ganz klassische Bild wäre da ein Thoraxerguss oder eine Aszitis. Aber natürlich auch ein Perikarderguss, subkutanes Ödem und kardiale Arrhythmien. Also bei einer Aszitis und bei einem Thoraxerguss, da sollte man, wenn man jetzt das Herz bedenkt, dann an ein Rechtsherzversagen oder ans rechte Herz denken. Bei einem Linksherzversagen bzw. einer Linksherzinsuffizienz, da haben wir eine Stauung in die Pulmonalvenen. Also es kommt dann sozusagen zu einem Lungenödem, ein Rückstau in die Lunge. Das kann natürlich auch zu einem sekundären Rechtsherzversagen führen und auch wieder zu kardialen Arrhythmien. Übergeordnet kann man so chronisches Herzversagen auch noch ein bisschen mehr nach den Ursachen einteilen. Das wäre als erstes mal zu nennen das Myokardversagen, also wenn wirklich die Muskulatur versagt. Beispielsweise wäre das bei der idiopathischen dilativen Kardiomyopathie, bei der DCM. Da sollte einem mal der Dobermann in den Sinn kommen. Dann haben wir eine Volumenüberlastung vom Herzen. Beispielsweise bei einer Klappeninsuffizienz, bei einer Mitralklappeninsuffizienz, also bei einer Linksherzinsuffizienz. Das bedeutet, dass die nicht richtig schließen, hat Franzi ja vorhin schon gesagt, was das bedeutet bei einer Insuffizienz. Und dann kann der Auswurf in den großen Kreislauf natürlich nicht mehr stattfinden und wir haben eine Volumenüberlastung des Herzens. Dann gibt es noch als Ursache eine Drucküberlastung, also gerade das Gegenteil, wenn die Klappen, nicht das Gegenteil, aber wenn die Klappen auf jeden Fall zu eng sind oder wenn wir eine Stenose haben, eine Klappenstenose, also beispielsweise eine Pulmonalstenose, dann entsteht eine Rechtsherzinsuffizienz. Wir haben quasi zu viel Druck, der benötigt wird, um das Blut auszuwerfen. Und dementsprechend haben wir dann eine Drucküberlastung des Herzens. Und der vierte Punkt ist eine reduzierte ventrikuläre Füllung. Also das bedeutet, bei einer HCM zum Beispiel, bei einer hypertrophen Kardiomyopathie von der Katze, wenn einfach die Wand so verdickt ist, dass gar nicht mehr, also dass gar kein Blut mehr reinfließen kann oder viel zu wenig Blut mehr reinfließen kann, dann haben wir eine reduzierte ventrikuläre Füllung. Also das sind so übergeordnet nochmal die Unterteilungen, die man vornehmen kann. Wie kann man eine Herzerkrankung generell diagnostizieren? Also klar, die Auskultation ist erstmal so das allererste natürlich. Da kann ich schon mal anfangen und überhaupt mal einen Verdacht in den Raum stellen. Dann kann ich ein Thoraxröntgen machen. Ich kann dabei die Lunge beurteilen, die Lungenzeichnung. Alveolär, bronchial, interstitiell oder auch gemischt, also je nachdem. Dann können wir die Herzgröße beurteilen und zwar können wir den VHS ausmessen. Da nehmen wir auch das Thoraxröntgen zur Hand sozusagen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Methode. Das ist auch ganz wichtig, dass man sich nicht in die Irre führen lässt, wenn man auf einem Röntgenbild irgendwie denkt, das Herz ist aber groß. Und dann sollte man wirklich das ausmessen und dann entweder es täuscht halt manchmal, beziehungsweise bei manchen Hunderassen ist es auch normal, dass die ein größeres Herz haben, gerade so kleine Chihuahuas zum Beispiel. Also das ist ein relativ gutes Parameter, um mal einen Verdacht in den Raum zu stellen. Am Ende des Tages, wenn man wirklich einen starken Verdacht hat, dann sollte definitiv eine Echokardiographie gemacht werden. Das ist so das A und O. Und dabei wird sowieso immer ein EKG oder sollte zumindest mal ein EKG beilaufen. Und natürlich kann man auch ein EKG so laufen lassen, gerade wenn man Rhythmusstörungen hat. Auch ein sehr, sehr, sehr nützliches Tool. Man kann den zentralen Venendruck noch messen und es gibt natürlich diverse biochemische Marker, die einen, gerade wenn es schnell gehen muss, mal Aussage geben können, ob vielleicht eine Herzerkrankung vorliegt.
So viel zu Pathophysiologie, zu Physiologie, Propedeutik und Anatomie in kurzer Form. Jetzt wollen wir euch noch ganz schnell, jetzt wollen wir euch steckbriefartig noch ein paar Erkrankungen vorstellen und wirklich nur ganz kurz. Also wir gehen da nicht großartig auf Therapie ein oder ähnliches, sondern nur, damit ihr schon mal den Namen gehört habt, beziehungsweise die Abkürzung dafür und wen es am häufigsten betrifft und was die Grundursache ist. Wir starten mal mit der HCM, die haben wir eben ja schon angesprochen. Das ist die hypertrophe Kardiomyopathie und das ist die häufigste Herzerkrankung der Katze. Da ist das Problem, dass die Herzmasse zunimmt und zwar hypertrophiert. Vor allen Dingen der linke Ventrikel. Es kann das Septum mit betroffen sein, die Hinterwand, in schlimmen Fällen auch tatsächlich die rechte Seite. Und das ist super schön darzustellen, in der Echokardiographie. Die Ursache dafür ist unbekannt, aber es gibt eine genetische Prädisposition, vor allen Dingen bei diversen Rassen, zum Beispiel Maine Coon, Perserkatzen, Ragdoll, American Shorthair oder auch die europäische Kurzhaarkatze, also die klassische Katze, die hier überall zu finden ist, wenn es keine krasse Rassekatze ist. Vor allen Dingen bei Ragdoll und Maine Coon besteht eben da eine genetische Grunderkrankung.
Die DCM, die dilatative Kardiomyopathie, wie ich gerade schon gesagt habe, Dobermann, da gibt es auch noch eine einzelne Erkrankung sozusagen benannt nach dem Dobermann, Dobermann-Kardiomyopathie. Also das ist einfach die häufigste Kardiomyopathie des Hundes. Da sind natürlich nicht nur Dobermänner mit betroffen, vor allem große Rassen, Riesenrassen, Boxer-Kardiomyopathie und außerdem noch der Cocker Spaniel.
Und der Cocker Spaniel.
Franzi hat eine große Liebe für Cocker Spaniel.
Ja, ich habe große Liebe für Cocker Spaniel, leider.
Die haben auch alles. Ja. So. Aber der Dobermann auch. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es eine Erkrankung des Herzmuskels, bei der der linke bzw. beide Herzkammern dilatiert sind. Und gleichzeitig kommt es dadurch natürlich auch zu einer verminderten Kontraktilität und dann können die mal eben aus dem Stegreif auch umkippen und sind einfach verstorben. Das kann da leider vorkommen bei der DCM.
Dann gibt es noch die chronisch degenerative Mitralklappenerkrankung. Synonym dafür ist die Mitralklappenendokardiose oder eine erworbene Mitral- oder Tricuspidalklappenregurgitation oder Insuffizienz. Da gibt es mehrere Synonyme für, was am häufigsten ist, ist tatsächlich die Mitralklappenendokardiose. Da gibt es auch diverse Rassedispositionen für, wobei generell alle Hunderassen erkranken können, aber kleine Rassen bis mittelgroße Rassen halt am häufigsten. Also ganz klassisch der Cavalier King Charles Spaniel, Shih Tzu, Tackle, Malteser, Zwergspitz, Pudel, Chihuahua. Die Reihe an Rassen, die das betrifft, ist wirklich endlos gefühlt fortzuführen. Die Ursache dafür ist bekannt, wobei bei Die Ursache dafür ist nicht bekannt, wobei bei Tackle und Cavalier King Charles eben eine genetische Ursache wahrscheinlich ist. Wie der Name schon sagt, ist halt eine morphologische Klappenveränderung oder eine Insuffizienz eben der Klappe die Ursache. Es gibt nämlich Klappenschlussfehler, zum Beispiel durch Auflagerungen, knotige Umbildungen oder Degeneration. Es kann auch schon mal sein, dass die Chord der Tendinae reißen und das dann zu einem Prolaps kommt. Das macht eben die Erkrankung aus.
Dann hat mir gleich mehrfach über den Perikarderguss gesprochen. Und es ist wirklich super wichtig, dass in dem Zusammenhang zu nennen, weil ein Perikarderguss meistens dann eben sekundär, gerade auch durch Tumore vom Herzen beispielsweise, also das ist zumindest das Häufigste, warum Perikarderguss auftritt, kann aber auch idiopathisch auftreten oder entzündlich. Und warum ist das jetzt so doof? Was ich am Anfang schon gesagt habe, das Perikard ist nicht dehnbar und wenn wir jetzt eine pathologische Flüssigkeitsansammlung haben zwischen Herz und dem Perikard, dann kann das Herz nirgendwo hin und das Perikard kann auch nirgendwo hin. Das heißt, das Herz wird komprimiert, es kommt zu einer Herztamponade und dadurch kann natürlich das Herz seine Pumpfunktion nicht mehr richtig ausführen. Das heißt, es kann den großen Kreislauf nicht mehr ordentlich mit Blut versorgen, es kann die Lunge nicht mehr ordentlich versorgen. Das heißt, den Tieren geht es richtig, richtig schlecht. Und das finde ich auch immer sehr, sehr spannend, wenn man dann wirklich mal den Perikarderguss abgezogen hat, dann geht es denen auch ziemlich schnell wieder gut. Also zumindest mal rein vom Kreislauf und von allem drum und dran. Es liegt wirklich in Anführungszeichen nur daran, dass das Herz nicht richtig pumpen kann. Aber es ist halt auch nicht nur, sondern es ist ziemlich schwerwiegend. Aber ich finde es trotzdem, ich weiß nicht, ich finde es sehr eindrucksvoll, wenn man das mal gesehen hat.
Ja.
Vorgestern. Und da ist eben, bitte?
Vorgestern erst.
Bei mir nicht, aber trotzdem ist es im Kopf geblieben. Also es ist halt wirklich wichtig, sich zu merken, wenn ihr kein Herzton natürlich, wenn ihr keine Herztöne hört, dann ja, das auf jeden Fall immer im Kopf haben. Weil dann kann das eben sein, dass ein Perikarderguss vorliegt.
Okay, so. Wow. Selten.
30
so
Minuten.
Versprochen. Oh, 30 Minuten. Okay, wow. Echt krass. Gedacht, das dauert länger.
Naja. Ich hoffe, dass wir jetzt auch mal die unteren Semester ein bisschen noch mehr ins Boot holen konnten damit. Wenn euch das gefallen hat, sagt uns auf jeden Fall mal Bescheid. Wir können gerne auch mal solche grundsätzlichen Wiederholungen mal mit aufnehmen. Und ansonsten war es für uns auch eine sehr schöne Wiederholung, muss ich sagen. Mhm. Einfach sich das nochmal in den Kopf zu holen, gerade mit den Herztönen und wann genau und wo genau und wann muss ich drauf gucken, welche Seite des Herzens könnte betroffen sein, wenn Aszites oder Lungenödem oder sowas vorliegt. Sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wichtig auch, wenn man dann nachher die Erkrankung verstehen möchte. Und dementsprechend.
Ja, dann bis zur nächsten Folge.
Genau, ciao, ciao.
Tschüss.